Glauben macht selig, das ist so das Thema des heutigen Sonntags, also der Predigt Glaube macht selig. Und so in der Vorbereitung dachte ich so, dass mit diesem Begriff selig bestimmt wir alle ganz, ganz unterschiedliche, ich sag mal, Seinszustände dann verbinden. Und ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal das so benutzt habt, dass ihr jetzt in Bezug auf ja, das, was ihr im Alltag erlebt, so sagt, ja, irgendwie bin ich ganz selig oder ist mir selig zumute. Ein Begriff, der ja so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und der eigentlich so ein bisschen veraltet ist und aber der von Paulus ja von Luther ja benutzt wurde, um diese Geschichte von Paulus und Silas dann auch zu beschreiben, als der Kerkermeister ihm danach fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und im Griechischen steht dann eigentlich, du musst glauben und getauft werden, dann wirst du gerettet. Aber Luther hat das eben mit selig übersetzt dann wirst du selig werden. Und ich weiß eben nicht, wie es euch geht mit so einem glückseligen Zustand, ob ihr das für euch immer wieder auch mal so erlebt und so sagt. Ich kennen diesen Begriff, oder die meisten werden diesen Begriff ja vielleicht auch kennen, so, dass wenn man so weinselig ist, kennt ihr das? Ich hatte mich schon gefragt, wer traut sich wohl jetzt dazu, was zu sagen? Also Harald, ich erkläre es dir. Also wenn man Alkohol trinkt, also so Wein und ein bisschen ein über den Durst, dann kommt man in so eine Stimmung hinein, da wird man so ein bisschen weinselig. Du kannst ja mal... Ja, wen soll ich denn jetzt nennen? Wen kann er denn von euch mal fragen? Okay, frag mal die Lea und deine Frau und die erklären dir das dann. Ich bin ja in der Kneipe groß geworden und es gibt auch so eine Bierseligkeit. Also es hängt jetzt nicht unbedingt an dem Getränk Wein, Bier oder Schnaps, sondern es hängt auch einfach daran, was man... eben am Alkohol, da kommt man in so einen Zustand rein, dass man so, also manche Leute werden dann aggressiv, aber manche werden eben so fröhlich und selig. Und wisst ihr, was dann passiert, was dann oft bei uns in der Kneipe passiert ist? Die Leute haben gesungen. Also manche haben sich auch gekloppt und so, das war was anderes, aber sehr oft haben sie gesungen. Das hätten sie im nüchternen Zustand niemals gemacht. Also weil Singen ist ja so eine Geschichte auch, aber wenn dann der Alkohol so ein bisschen geflossen ist und man so die Hemmschwelle ein bisschen, oder die singt und Hemmung verliert, dann fangen die Leute an zu singen, egal ob sie singen können oder nicht. Und dann waren sie fröhlich oder sind sie dann fröhlich dabei gewesen. Das ist das, was ich so mit Seligkeit auch verbinde. Also so eine Wein- oder so eine Bierseligkeit. Und dann ja, verliert man so ein bisschen die Hemmung und dann ist man auch bereit, eben Dinge zu tun, die man im nüchternen Zustand nie macht. Wir haben gerade die Geschichte gehört von Paulus und Silas. Sie kommen nach Europa, um das Evangelium zu verkündigen. Lydia bekehrt sich und dann sind sie eben dort in der Stadt und merken, es gibt ein bisschen Theater. Das ist das, was sich ja vorher abgespielt hat, was der Andreas ja, nicht mitgelesen hat. Eine Frau mit Wahrsagegeist rannte dort rum und irgendwann sagten Paulus und Silas, jetzt ist gut, und haben diese Frau vom Wahrsagegeist befreit. Und das Problem war, dass viele in dieser Stadt mit dieser Frau Geld gemacht haben. Weil wenn so eine Frau einen Wahrsagegeist hat, dann kann man ja auch gut damit Geschäfte machen. Und das haben dann einige getan und sie waren dann natürlich sauer, weil sie gesagt haben, hör mal, du kannst hier nicht einfach hinkommen, ihr könnt nicht einfach hier hinkommen und jetzt irgendwie die Sitten und Gebräuche, die wir haben, auf den Kopf stellen, uns die Existenzgrundlage wegnehmen, und waren sauer. Und dann schleppte man sie eben vor Gericht und man warf ihnen vor, diese Männer sind Juden. Also so Antisemitismus gab es auch in der Zeit. Diese Männer sind Juden, sagten sie. Und sie bringen uns hier etwas mit, was nicht zu uns gehört, was nicht zu uns passt. Man hat sie darüber aufgeregt und hat sie dann schwer verprügelt und hat sie dann ins Gefängnis geworfen. Das ist das, was uns vorher erzählt wird. Also... das war jetzt schon eine Situation, die ist weit weg von irgendeiner Weinseligkeit. Also man hat die richtig zugerichtet und dann hat man ihnen gesagt, dem Kerkermeister gesagt, werf sie ins Gefängnis, also ganz nach hinten, also dort, wo es am sichersten ist, und guckt, dass ihnen nichts, dass sie nicht irgendwie die Flucht ergreifen können. Und so wird es in der Apostelgeschichte auch erzählt, ihre Füße wurden in den Block gespannt. Also wir lesen das ja immer so schnell dann auch. Man muss sich das mal vorstellen. Also als ich irgendwie mal richtig verprügelt wurde, da habe ich richtig in die Hosen gemacht. Und ich weiß nicht, ob es den beiden auch so ging. Aber wenn du dann mit den Füßen in so einem Block bist, dass du dich nicht wegbewegen kannst, ich weiß nicht, ob wir uns das so richtig vorstellen können, was das für eine Situation ist. Furchtbar. Wir kennen das manchmal eben so, zum Beispiel heute bei Flüchtlingen. Wenn sie übers Mittelmeer kommen und dann in so ein Boot eingepfercht sind und sich nicht bewegen können, furchtbare Zustände müssen das sein. Das ist ja nicht so, ich ziehe da ein Ticket und frage da mal nach, wo ist denn jetzt mein Liegestuhl irgendwie am Sonnendeck, damit ich dann irgendwann, nein, es sind andere Umstände, aber ähnlich bedrückend. Du bist in einer Lage, die entwürdigend ist, entmenschlichend ist. Und da sitzen die beiden nun und wurden verprügelt, waren danach nicht beim Arzt, die Wunden wurden nicht verbunden, sondern wurden dann in das Loch reingeschmissen und die Füße in den Block gesperrt und da lagen sie nun. Ich glaube, von uns hat das keiner erlebt. Und ich glaube auch nicht, dass, also so geht es mir, dass ich das am Ende auch ganz nachvollziehen kann, was dort passiert ist. Aber was dort passiert ist, ist etwas, wo man sagen muss, eine furchtbare Situation. Eine Situation voller Erniedrigung. Man wird entblößt, man wird entmenschlicht. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, in der Mitte der Nacht, fingen sie an zu singen. Mitten in der Nacht fingen sie an zu singen. Hymnus, ein Hymnus steht dort, also das, was wir mit Hymnus auch verbinden. Also es war irgendwie ein Lobgesang. Ich weiß nicht, ob, ja, man kann gleich immer so mit verklärten Augen auf die Schrift blicken und sagen, ja, großartig und so, aber ich weiß nicht, was euch für ein Lied eingefallen wäre. Ich weiß noch nicht mal, ob mir ein Lied eingefallen wäre, ob ich gesungen hätte in der Situation. Es ist eine Situation, die so kaputtmachend ist und da soll ein Lied entstehen. Die beiden fingen an zu singen und Gott zu loben. Ja, kann man sagen. Die haben sich an die Geschichte von Jericho erinnert. Mit Pauken und Trompeten und dann fallen die Mauern zusammen. Und so geschieht es ja auch hier. Sie fangen an zu loben und auf einmal kommt ein Erdbeben und die Fesseln springen auf, die Füße werden frei, die Türen springen auf. Was hätte man jetzt für eine Geschichte erzählen können? Was hätte man jetzt für ein Zeugnis geben können? Inmitten der dunkelsten Nacht haben wir ein Loblied gesungen und die Fesseln sind abgefallen, die Türen sind aufgesprungen. Jesus hat uns die Freiheit geschenkt, weil er will nicht, dass Menschen unterdrückt werden. Was wäre das für ein Zeugnis gewesen? Der Kerkermeister bekommt die Situation mit, wacht auf und sieht, alle Türen sind auf und denkt sich, das ein Glück ist mein Pech, euer Wohl ist mein Unwohl, ist euer Leben ist mein Tod und versucht sich dann das Leben zu nehmen und hört auf einmal so aus dem Kerker heraus, mach's nicht, bring dich nicht um, wir sind doch alle hier. Als ich gestern so diesen Text für mich so ein bisschen meditiert hatte, dachte ich, was muss in diesen beiden für ein Geist gewesen sein, dass sie in diesem Augenblick eben nicht die Chance beim Schopf ergreifen und in die Freiheit marschieren, sondern in diesem Gefängnis bleiben? Ich weiß nicht, wenn ich dort drin gelegen hätte, so verprügelt und gedemütigt und entmenschlicht und auf einmal, ich fange an, Gott zu loben, was ich höchstwahrscheinlich ja nicht gemacht hätte, fange an, dann Gott zu loben und die Fesseln springen auf, die Türen springen auf. Was muss das für ein Geist in diesen Männern gewesen sein, dass sie nicht eben das Weite gesucht haben und die Freiheit ausgenutzt haben, sondern geblieben sind? Es ist ja so in unserem Leben, es ist ja so in meinem Leben, dass es natürlich Situationen gibt, die einen hart irgendwie zusetzen. Wir erleben das nicht so, dass wir so verprügelt werden, dass wir so ins Gefängnis geworfen werden, dass unsere Füße in den Block gesperrt werden. Das erleben wir so nicht, aber wir erleben ja andere Geschichten, wo wir sagen, es ist eigentlich furchtbar. Es ist eigentlich furchtbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ja auch viel in Altenheimen unterwegs. Wisst ihr, worüber ich in den letzten Monaten viel spreche mit den Bewohnern? Ob Suizid eigentlich erlaubt ist. Es gibt Situationen, da sind Menschen so verzweifelt, da kommt diese Frage, da haben sie diese Frage. Und wenn dann auf einmal in der Situation so eine Befreiung mir geschenkt wird, dann greife ich doch zu. Dann greife ich doch zu. Wir alle beten doch oft und viel darum, dass es uns in unserem Leben besser geht. Und wenn die Chance uns gegeben wird, dann greifen wir doch zu. Und daraus machen wir dann am Ende auch noch ein Zeugnis. Ist ja auch gut so. Aber ich frage mich, was war das für ein Geist in diesen Männern, die Chance eben nicht beim Schopf ergriffen haben, sondern die dort drin geblieben sind. Sie hätten gehen können, sie hätten ein Zeugnis geben können. Sie wären frei gewesen, aber sie bleiben dort. Für den Kerkermeister ist das überhaupt keine Frage und er guckt gar nicht nach, ob da noch jemand ist, weil er weiß, wenn doch jemand die Möglichkeit hat, aus dem Kerker herauszukommen, dann ergreift er doch diese Möglichkeit beim Schopfe, dann bleibt er doch nicht dort drin. Er denkt überhaupt nicht darüber nach, ob es anders sein könnte. Was ist da eigentlich passiert? Als die beiden dort im Gefängnis waren und im Block gefesselt waren, da fingen sie an zu singen. Du hast ja schon gesagt, der heutige Sonntag heißt Kantate, darum ist dieser Text auch diesem Sonntag von der Perikopenordnung zugeordnet. Sie beiden fingen an zu singen, weil, ja warum eigentlich? Weil sie an Jericho dachten? Weiß nicht, was sie gedacht haben. Ich weiß nur, dass in der Kulturgeschichte der Menschen, gerade auch im Christentum, Menschen immer wieder angefangen haben zu singen, gerade dort, wo ihnen das Joch und der Stiefel im Nacken saßen. Diese ganzen großartigen Spirituals und Gospels, die sind entstanden, nicht als man am Sonntag Nachmittag nach Mittagessen im Kreise seiner Familie zusammen war und dachte, jetzt stimmen wir noch ein Loblied an, weil das Leben so schön ist. Viele dieser Lieder, oder die meisten dieser Lieder sind entstanden, weil Menschen in der Not, an dieser Not zu zerbrechen drohten. Aber Singen und der Gesang ist der Sieg der Hoffnung über das, was unser Leben klein macht. Gesang ist der Sieg der Hoffnung über das, was uns im Leben niederdrückt. Der Gesang ist der Sieg der Hoffnung und der Sieg der Auferstehung über das, was uns in unserem Leben dann kaputt machen will. Und so erleben wir das und so haben die beiden das auch erlebt, dass sie angefangen haben zu singen, weil in ihnen eine Hoffnung lebte. Und das war keine Hoffnung, die darin bestand, okay, mein Leben ist darauf gerichtet, dass ich frei leben kann. Wer möchte das nicht? Aber, und das hat der Kerkermeister dann auf einmal auch gelernt, frei ist der Mensch nicht, wenn äußerlich er ohne Ketten ist. Nicht, dass das erstrebenswert wäre. Nicht, dass man nicht dagegen auch aufstehen muss. Aber Freiheit hat am Ende nichts damit zu tun, dass ich keinen äußeren Zwang habe, sondern die Freiheit ist immer die Frage danach, wie sieht es in meinem Innern aus? Und das lernt man auch bei den Vätern und Müttern in der Kirchengeschichte, die immer wieder gesagt haben, es gibt gar nicht so viele Ketten. Zum Beispiel Ignatius von Loyola oder Johannes vom Kreuz. Es gibt überhaupt nicht so viele Ketten, die mich am Ende unfrei machen könnten, weil frei bin ich in meinem Herzen. Frei bin ich in meiner Seele mit meinen Gedanken. Das kann mir niemand wegnehmen, da kann mich niemand knechten. Es sei denn, ich hänge meine Freiheit an Äußerlichkeiten. Wie ist das denn, wenn bestimmtes Leben nicht mehr gelebt werden kann? Bin ich dann nur frei? Oder macht mich dann diese äußerliche Unfreiheit auch innerlich so kaputt und so hoffnungslos, dass ich eigentlich nur entweder, wenn ich die Chance habe, das Weite zu ergreifen, diese Möglichkeit erfasse oder dann eben unter dieser Situation zugrunde gehe und zusammenbreche? Dieser Kerkermeister erlebte da zwei Männer, die ihn, und wir wissen ja noch gar nicht so genau, was da passiert ist. Also die beiden Männer bewegen ihn nur so, dass er fragt, was muss ich tun, damit ich errettet werde? Was muss ich tun, damit ich frei werde? Weil ich merke doch, also ich kann hier rausgehen aus dem Gefängnis. Ich bin der Aufseher, ich bin der Kerkermeister. Ich kann gehen, wenn ich will. Ich kann gehen, wohin ich will. Und spüre doch, in mir ist irgendwie eine Unfreiheit, irgendwie ist da eine Gebundenheit. Und er merkt bei diesen Männern, die im Block lagen und die Chance der äußerlichen Freiheit eben nicht einfach ergriffen haben, dass bei ihnen irgendetwas anders sein muss. Und er fragt sich, ihr Männer, was muss ich tun, damit ich diese Freiheit erlange, damit ich befreit werde? Und dann kommt die Antwort von Paulus und Silas, du musst glauben. Du musst glauben. Du musst glauben. Und er wird sich höchstwahrscheinlich gefragt haben, also es ist hier ein sehr kurzer Dialog, uns wird darüber nicht viel erzählt. Aber ja, was muss ich glauben? Wem muss ich glauben? Was heißt das, du musst glauben? Ich glaube doch auch, dass irgendwie am nächsten Morgen die Sonne wieder aufgeht. Ich glaube doch auch, wenn meine Frau zu Hause sich Mühe gibt, dass das Essen ein ist. Das glaube ich doch auch alles irgendwie einigermaßen. Das glaube ich doch auch irgendwie alles. Was heißt denn das mit dem Glauben? Und hinterher erzählt uns die Apostelgeschichte, dass sie ihm erklärt haben, was das denn eigentlich bedeutet mit diesem Wort Jesu. Und Glauben meint eben, oder Glauben ist eben dieser Beziehungsbegriff. Dass die beiden ihm sagen, du musst dich in eine Beziehung hineinlocken lassen. Denn Glauben oder Vertrauen hat etwas damit zu tun, dass man in eine Beziehung hineinkommt. Also nicht, was glaube ich für ein Glaubensbestand für Dogmen, sondern wem vertraue ich, wem glaube ich? Das ist die Frage, um die es beim Glauben geht. Du musst glauben. Und wenn du merkst, dass der oder das, woran du glaubst, dich nicht frei macht, und das sage ich auch jedem, der zu uns hier kommt, neu, wenn du das Gefühl hast, du kannst hier nicht auf- und durchatmen, du wirst hier, kannst hier nicht in Freiheit leben, dann musst du dir eine andere Gemeinde suchen, dann hat das hier für dich mit dem Evangelium nichts zu tun. Wenn du merkst, dass das, woran du hängst, woran du dein Leben ausrichtest, wenn dich das unfrei macht, wenn dich das knechtet, dann musst du neu anfangen, über dein Leben nachzudenken. Denn das ist die Frage, woran hängt unser Herz, woran hängt mein Leben? Was ist wichtig für mich und für meine Existenz? Und vor dieser Frage stehen wir alle dann auch. Und diese Knechtschaft, die Paulus und Silas erlebt haben, die kennen wir nicht. Aber wie viel werden, ich sag mal, von ihren Hypothekenraten zum Beispiel geknechtet? Wie viel werden in Beziehungen, in denen sie dann leben, geknechtet? Wie viel werden von diesem Druck, das muss man so machen, so sollte man sein, geknechtet? Wie viele trauen sich nicht zu dem zu stehen, was in ihnen lebt und ja, woran sie dann am Ende auch oder woran sie ihre Glückseligkeit finden, weil die anderen sagen, wieso bist du? Freiheit ist die Frage nicht nach Reisefreiheit äußerlich, ich kann hingehen, wo ich will. Das hat der Kerkermeister sehr schnell gelernt, sondern Freiheit hat was damit zu tun, ist in dir eine Freiheit, die dich selbst in der Gefangenschaft singen lässt, Loblieder. Und deswegen der zweite Punkt, du musst glauben und glaube an den Herrn Jesus Christus. Wir haben letzten Sonntag etwas über die drei monotheistischen Religionen gemacht und am Donnerstag nochmal in der Bibelstunde. Hochspannend und ich verehre, ja, weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber ich habe einen hohen Respekt und eine hohe Achtung vor allen anderen Religionen und suche dort zuallererst immer das, was mir auch weiterhilft. Suche das Schöne in den anderen Religionen. Aber das, was ich in Christus gefunden habe, habe ich noch in keiner anderen Religion, in keinem anderen Glauben, in keinem anderen Ismus gefunden. Dieser Herr, der mich so an sich bindet und bei dem ich dann erlebe, dass ich wirklich frei sein kann. Und das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens. Das ist das, was sie ihm dann erklärt haben. Weißt du, wenn du dich auf Jesus einlässt, dann ist das nicht so eine Beziehung, so eine Geschäftsbeziehung für einen Sonntagvormittag, sondern der will dich schon ganz haben. Von A bis Z, von vorne bis hinten. Er will dich und dein Leben ganz. Und da muss man sich das ja wirklich mal überlegen. Ja, was will ich das? Will ich in so eine Abhängigkeit hineinkommen? Was ist, wenn er auf einmal die Kontoführungsgebühren erhöht und ich nicht kündigen kann? Habe ich dann den schwarzen Peter? Augen auf bei den Verträgen, die man abschließt. Augen auf bei dem Glaubensbekenntnis, was man ablegt. Immer auch das Kleingedruckte mitlesen und die Folgekosten dann auch mit einrechnen. Will ich das? Dieser Jesus, der mein Leben ganz und gar will? Und wenn ich dann ihn anschaue und sehe, wer er ist und wie er ist, wisst ihr, dann begegnet mir zuallererst der Gott, der gesagt hat, ich bin gekommen, nicht um dich zu beherrschen, sondern um dir zu dienen. Er sagt dann, weißt du, ich bin nicht gekommen, damit du mir dienst, sondern ich will dir die Füße waschen. Ich bin gekommen, sagt er zu mir, nicht um dich zu verurteilen, wenn es mal wieder was zu verurteilen gäbe, und da gibt es vieles. Ich bin nicht gekommen, um dich zu retten, sondern ich bin gekommen, um dich aufatmen zu lassen, um dich aufzuheben aus deinen Gefangenschaften heraus. Ich bin gekommen, um dir etwas zu geben, was dir niemals jemand wieder nehmen kann. Eine Freiheit, die selbst im dunkelsten Kerker und in der tiefsten Nacht dich nicht unfrei werden lässt. Als ich gestern so den Text so für mich meditiert habe, dachte ich, vielleicht ist das auch eins der Probleme, was wir haben in unseren Kirchen, dass unser Herr Jesus oder dass wir die Loblieder immer anstimmen, wenn unser Herr Jesus es gerade von unserer Warte her gut mit uns meint. Danke, Christine, dass du das nochmal auch so erwähnt hast, auch wenn es ganz anders kommt, als wir es uns wünschen. Auch wenn wir merken, dass die Fesseln nicht aufspringen. Wir haben einen Gott, der da ist und der mitgeht. Und darum ist die erste Frage nicht im Glauben, kann ich das Weite suchen, wenn sich mir die Möglichkeit bietet? Und das am Ende noch als Zeugnis weitergeben, der Herr hat's geschenkt. Ja, vielleicht ist das etwas, was dir der Herr geschenkt hat. Aber wisst ihr, diese Welt wartet auf Menschen, die in der dunkelsten Nacht noch ein Loblied anstimmen und sagen, wir fliehen nicht vor der Dunkelheit. Wir fliehen nicht vor dem, was uns klein macht, sondern wir bleiben da, gerade bei denen, die in der dunklen Nacht sind, um mit ihnen ein Siegeslied der Hoffnung anzustimmen über das, was uns klein macht und niederdrückt. Der Kerkermeister hörte sich das an und mit Gebundenheiten kannte er sich aus. Er wusste, was es heißt, nicht frei zu sein. Und er wusste, was es heißt, selber auch frei zu sein. Aber durch diese Begegnung lernte er nochmal eine ganz andere Freiheit kennen. Und dann ließ er sich taufen. Ja, was denn sonst? Dann lässt man sich taufen. Weil wenn man einmal diese Freiheit von diesem Gott geschmeckt hat, dann will man dich wieder loslassen. Weil wer soll dann noch kommen? Mir geht es so. Ich liebe Menschen, die ihre Überzeugung haben. Ich achte und respektiere sie und versuche immer gut auch über andere und andere Religionen zu reden. Man könnte auch viel Schlechtes sagen, auch über uns als Christen könnte man viel Schlechtes sagen. Aber ich will das Bekenntnis meines Glaubens nicht dadurch groß machen, indem ich die anderen klein und schlecht mache. Das hat mein Herr überhaupt nicht nötig. Ich muss nicht alle anderen Frauen für hässlich erklären, nur um die Schönheit meiner Frau anzubeten. Und so ist das auch mit dem Glauben. So ist das auch mit unserem Herrn. Großartig, wie er ist für uns und zu uns und mit uns. Und das immer wieder neu, auch am heutigen Tag, wenn wir gleich miteinander Abendmahl feiern. Da lassen wir uns das wieder zurufen und dürfen das schmecken und sehen. Dieser Gott ist ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn nicht verschont hat, sondern gegeben hat, damit wir alle leben dürfen. Das ist doch mal ein Lied wert.